Guten Morgen.
Kannst gern schon die erste Folie einblenden. Stell dir vor, du hast mit deiner Gesundheit zu kämpfen. Du bist unzufrieden mit deinem Gewicht. Bist die letzten Jahre immer unsportlicher geworden und suchst dir jetzt Hilfe. Du erkundigst dich und entdeckst nach kurzer Zeit einen Ernährungs- und Fitnesscoach, einen Berater, der dir helfen könnte. Du vereinbarst einen Termin, fährst vorbei, klopfst an die Bürotür, machst auf und merkst, boah, irgendwie sieht das ganz schön chaotisch aus hier in diesem Büro. Auf dem Tisch von dem Coach steht noch eine angefangene Cola-Dose. Er schiebt sich gerade noch den letzten Bissen von einem Donut rein und fängt dann mit dir das Gespräch an. Super Gespräch, wirklich. Ein vielversprechender Trainingsplan. Er hat die Pyramide dabei, was für Ballaststoffe du brauchst und welche Nahrungsmittel du weniger und mehr essen solltest und wie dein Leben funktioniert. Gemeinsam erarbeitet ihr eine abwechslungsreiche, vollwertige Nahrungsumstellung. Und nach einem langen und guten Gespräch steht er langsam auf, drückt sich hoch und die Chipskrümel fallen noch so von seinem Hemd runter und er bringt dich humpelnd zur Tür. Ja, wie vertrauenswürdig ist so ein Berater? Wie glaubwürdig ist so ein Mensch? Die Botschaft ist gut, aber das, was er lebt? Wir sind mitten im Titusbrief und ihr werdet gleich ganz schnell verstehen, warum ich dieses Beispiel hier in den Anfang gestellt habe. Ein kurzer Rückblick. Paulus schreibt an seinen geliebten und engen Mitarbeiter Titus einen Brief. Titus ist auf Kreta zurückgeblieben, um dort die jungen, neu gegründeten Gemeinden zu unterstützen, um sie weiter zu bauen, um das zu vollenden, was noch fehlt, um Älteste einzusetzen. Und Paulus gibt Titus ganz konkrete Ratschläge für diesen Auftrag mit. Paulus und Titus, wo waren wir stehen geblieben? Auf Kreta. Er lässt ihn zurück. Und ich mag den Titusbrief sehr gerne, der ist mir sehr ans Herz gewachsen die letzten Monate. Der hat so einen ganz einfachen Aufbau und jeder Abschnitt gibt eigentlich eine Antwort auf folgende Frage. Was braucht Gemeinde, um gesund zu sein? Was braucht dein Leben, was braucht deine Gemeinde, um gesund wachsen zu können? Und ich vergleiche das jedes Mal hier mit so einem Windrad. Ein Windrad braucht ein festes Fundament. Und auf diesem festen Fundament sollte eine gesunde Gemeindeleitung Gemeinde bauen. Und diese Gemeindeleitung sollte sich um gute, gesunde Lehre kümmern, dass man das Gute unterrichtet und vor dem schlechten Einfluss warnt. Und all das sollte zu guten oder zu gesunden Werken führen. Das ist Thema von heute. Es geht heute also um gute Werke. Das ist es, was eine gesunde Gemeinde braucht. Bei einem Windrad geht es nicht in erster Linie um das Fundament. Man baut ein Windrad auch nicht, damit er so einen schönen langen Turm hat. Ein Windrad hat einen Zweck und einen Sinn. Fundament und Turm haben keinen Selbstzweck, sondern es braucht diese großen Flügel, diese großen Rotorenblätter, damit die in Bewegung kommen und mächtig viel Strom produzieren. Und so geht es im christlichen Glauben auch nicht nur um unser Fundament oder um die Gemeindeleitung oder um die Lehre. Das ist alles wichtig, das ist grundlegend entscheidend, das ist großartig. Ohne das geht's gar nicht. Aber all das hat keinen Selbstzweck, sondern all das sollte dazu führen, dass Christen in Bewegung kommen, dass Menschen Jesus verändert nachfolgen und ihn bezeugen in dieser Welt mit ihren Taten und mit ihren Worten. Also wenn all das, über das wir bisher gesprochen haben, nicht zu einem veränderten Leben führt, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Lass uns mal weiterlesen im Titusbrief in Kapitel 2. Wir sind im Kapitel 2 angekommen und ich würde gerne mal die ersten 10 Verse vorlesen. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind und nicht widersprechen. Nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie in der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Ja, es sind ganz schön viele Werke, ganz schön viel, was erwartet wird von den einzelnen Gruppen in der Gemeinde. Und das finde ich jetzt ein bisschen komisch, besonders wenn ich den Text vom letzten Mal vor Augen habe. Beim letzten Mal ging es um Irrlehrer. Es ging um Verführer, es ging um Schwätzer, es ging um Leute, die in die Gemeinde kommen und ein falsches Evangelium predigen, ja, und die irgendwie so Scheinchristen sind. Was machen sie? Sie bringen durcheinander, sie richten Chaos an, und zwar indem sie ein falsches Evangelium predigen, dass man noch mehr Gesetze und noch mehr Gebote und noch mehr Werke tun soll. Also Titus soll auf ein klares Evangelium achten. Da ging es vorher, dass keine Menschengebote und keine Werke zum Evangelium hinzugefügt werden. Und jetzt ein Abschnitt später sagt er, und jetzt macht ihr ganz viele Werke. Wie passt das zusammen? Gute Werke folgen auf eine gesunde Lehre. Das ist der erste Gedanke. Bei den Irrlehrern ging es vermutlich wirklich darum, sich den Himmel zu verdienen, sich den Himmel zu erarbeiten durch richtige Werke. Und die haben Druck gemacht, dass man noch mehr leisten soll, anstatt dass man sich einfach an der Gnade Gottes erfreut. Und daher sind sie zu folgender Formel gekommen, die ich hier oder da schon mal erwähnt habe. Diese Leute haben diese Ansicht vertreten, dass wir Glauben brauchen, dass wir gute Werke brauchen und dass wir dann gerettet werden, wenn das zusammenkommt. Und wenn ich mich auch, ja, ganz dolle anstrenge. In Kapitel 2 geht es aber um etwas völlig anderes. Und zwar geht es darum, dass die Botschaft, das Evangelium, dass die mit dem Leben in Jesus Christus zusammenpasst. Dass das Hand in Hand geht, ja, so wie es bei dem Ernährungscoach eigentlich sein sollte. Wer diese Botschaft wirklich verstanden hat und im Glauben angenommen hat, der wird verändert leben. Bei dem werden gute Werke folgen. Und deshalb gefällt mir diese Formel deutlich besser. Glaube allein bringt Rettung und dann folgen Werke. Glaube gleich Rettung plus Werke. Gute Werke spielen in unserem Leben eine riesengroße Rolle. Also wer das verneint, der hat diesen Text noch nicht gesehen. Aber die Werke müssen an der richtigen Stelle im Leben stehen. Er sagt hier in Vers 1, rede, was der Lehre entspricht. Also erst kommt die Lehre, erst kommt das Evangelium und dann kommen die Werke, die dem entsprechen. Gute Werke folgen auf gute Lehre. Und ich glaube, das macht die Bibel von vorne bis hinten klar. Das ist keine Erfindung, die mit dem Neuen Testament anfängt, sondern das war schon immer so. Wenn wir uns 2. Mose 20 anschauen, dann war das beim Volk Israel genau das Gleiche. In 2. Mose 20, da schließt Gott einen Bund mit dem Volk Israel und er schmeißt nicht einfach Gebote vom Himmel, sondern zuerst rettet er sie. Und er sagt in 2. Mose 20, Vers 2, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus der Sklaverei befreit hat. Und deswegen lebt jetzt so, deswegen verändert euer Leben, weil ich zuerst eingegriffen habe, weil ich euch verändert habe. Und in Römer 12 genau das Gleiche. Wir hatten gerade die Römerreihe beendet und 11 Kapitel lang wird das Evangelium ausführlich erklärt. Was Jesus getan hat, wie er sich selbstlos hingegeben hat, wie er Frieden mit Gott möglich macht. Und erst jetzt in Kapitel 12 heißt es, und jetzt gebt euch hin als lebendige Opfer. Jetzt tut alles dafür, diesem Gott nachzufolgen. Eigentlich ist fast jeder Paulusbrief so aufgebaut. Ganz viele Paulusbriefe kann man so in zwei Teile gliedern, wie auch den Römerbrief. Im ersten Teil ist es oft so ein bisschen theoretischer, theologischer, grundlegender. Es geht ums Evangelium. Wer bin ich in Jesus? Was hat er für mich getan? Was ist meine neue Identität in ihm? Und dann irgendwann so ab Kapitel 3 oder 4 in den kleineren Briefen kommt dann oft ein Jetzt aber. Jetzt gebt euch hin. Jetzt achtet auf das, was oben ist. Wie lebe ich jetzt in Christus? Aber das kommt immer erst nach dem Evangelium und nach der guten Botschaft. Das Spannende im Titusbrief, vielleicht ist es dir aufgefallen, im Titusbrief ist das genau andersrum. Hier ist es genau vertauscht. Erst sagt Paulus Titus, achte auf gute Leiter, achte auf gute Lehrer, achte auf gute Lehre, denn die Gnade ist erschienen. Vers 11. Und ich freue mich riesig auf die nächsten Predigten. Die sind für mich der Höhepunkt vom Titusbrief. Ich kann es kaum abwarten. Aber bei Titus macht er es andersrum. Ich vermute, weil die beiden sich gut kennen. Weil Titus das Evangelium kennt, weil er diese Botschaft kennt. Und es ist so ein ganz praktischer, pastoraler Brief. Und trotzdem kann Paulus es sich nicht verkneifen, ihn nochmal daran zu erinnern. Du brauchst die gute Botschaft. Und dann folgt daraus ein verändertes Leben. Wenn Jesus rettet, dann führt das immer zu einem veränderten Leben. Vielleicht fragst du dich gerade, okay Simon, aber was hat dieser Text eigentlich mit Pfingsten zu tun? Wir haben ja Pfingsten und hier steht nicht ein einziges Mal das Wort Heiliger Geist. Ich glaube, dieser Text hat alles mit Pfingsten zu tun. Ohne Pfingsten wäre dieser Text gar nicht möglich. Ohne Pfingsten würde diese ganze Predigt gar keinen Sinn ergeben. Ohne Pfingsten wären echte, bleibende und gute Werke einfach undenkbar. Manche Menschen denken, dass der Heilige Geist in erster Linie für großes Spektakel und große Zeichen und Wunder steht. Kann er das? Ja klar, er ist Gott. Unser Gott kann alles. Manche kritisieren uns auch als Gemeinde, dass wir den zu wenig betonen. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, ich kann da immer weniger mitgehen. Ja, vielleicht haben wir das manchmal zu wenig gemacht. Aber ich sehe den Heiligen Geist hier wirken in unserer Mitte. Ich sehe, wie er in euren Herzen wirkt. Denn das größte Wunder ist es, wenn Menschen Jesus sehen, wenn harte Herzen verändert werden, wenn Menschen überführt werden von Sünde, wenn Menschen verändert werden zu guten Werken hin. Und das sehe ich hier. Und das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, auf Jesus hinzuweisen, zu überführen und zu verändern. Er ist der, der in unseren Herzen Frucht aufgehen lässt, der von innen heraus umgestaltet, dass wir gute Werke tun können. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, das haben wir jetzt vor kurzem gefeiert, da hat er nicht gesagt, so Leute, und jetzt stürmt los, jetzt gebt Gas, jetzt strengt euch an, jetzt macht alles, damit diese Welt für Jesus gewonnen wird. Jesus sagt, wartet. Wartet auf den Heiligen Geist. Er ist Gott. Er ist Kraft Gottes in Person, der uns befähigen und verändern wird, kraftvolle Zeugen dieser Welt zu sein. Und deswegen finde ich, dass der Text wunderbar zu Pfingsten passt. Denn ohne ihn wäre all das nicht möglich. Vielleicht überlegst du schon länger, dein Leben Jesus ganz hinzugeben, dich zu bekehren oder dich vielleicht taufen zu lassen. Und du sagst, ja, aber da ist noch so viel Sünde in meinem Leben. Da ist noch so viel Versagen in meinem Leben. Da ist meine Vergangenheit. Ich verstehe die Gedanken. Und ja, keiner von uns hat es verdient. Keiner von uns ist es würdig, Kind des allerhöchsten Gottes zu sein. Aber diese Gedanken sind völliger Quatsch. Warum? Weil die Werke und weil ein verändertes Leben der guten Botschaft folgen. Sie stehen nicht am Anfang, sondern sie folgen nach. Wenn der Heilige Geist unser Leben einzieht, um uns umzugestalten. Gute Werke gehen nicht voran, sondern sie folgen. Dort, wo ich das Evangelium erkannt und angenommen habe. Und wenn wir dann im Glauben unterwegs sind, wenn wir alle hier sitzen, als Kinder Gottes, die den Geist Gottes haben, dann dürfen wir uns auch, wie Paulus es tut, zu guten Werken herausfordern. Wir dürfen uns ermutigen, Gutes zu tun, weil wir erlöst sind, weil wir neu gemacht sind und weil wir den Heiligen Geist haben. Gute Werke folgen auf gesunde Lehre. Und gute Werke machen gesunde Lehre sichtbar. Nochmal Vers 1. Paulus sagt, rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dieses Entsprechen heißt, was sich gehört, was sich gebührt oder was sich ziemt. Also rede das, was anständig ist, rede das, was zur gesunden Botschaft des Evangeliums passt. Die Botschaft, die wir haben, zeigt, welche Werke folgen sollen. Und die Werke, die wir tun, die sollen zeigen, was unsere Botschaft ist. Die sollen einen Hinweis auf den Inhalt unserer Botschaft geben. Und im Kern unseres Evangeliums steht ein selbstloser, ein leidender Gott. Steht Jesus Christus, der alles hingegeben hat aus Liebe zu dieser Welt. Im Kern unserer Botschaft steht das Kreuz. Und unsere Werke sollen das sichtbar machen. Unser Leben soll das widerspiegeln, was Jesus vollbracht hat. Also das, was wir predigen und das, was wir in der Bibel lesen, das soll mit deinem Leben zusammenhängen. Denn das Evangelium ist nicht nur wissensverändert, es füllt nicht nur den Kopf mit mehr Information, mit mehr Weisheit. Das Evangelium ist lebensverändernd. Okay, was ist, wenn das nicht passiert? Was ist, wenn du Christ bist, du lebst mit Jesus, aber irgendwie bleiben die guten Werke aus? Es könnte verschiedene Gründe haben, aber ein Grund wäre vielleicht, dass es am Sender oder am Empfänger irgendwo hakt. Vielleicht predigen wir hier nicht richtig oder du hörst nicht richtig hin. Oder vielleicht beides, weil wir alles unvollkommene Menschen sind, die predigen und die hinhören. Und deswegen wollte ich an der Stelle mal einen kleinen Exkurs zum Thema Predigt machen. Ich glaube, das passt sehr gut an der Stelle. Wie höre ich gewinnbringend bei einer Predigt zu? Ich habe das seit vielen Jahren beobachtet, wie ich selber zuhöre und wie Christen zuhören. Und ich glaube, da läuft manchmal was schief. Manchmal hören wir so allwissend abgehoben bei einer Predigt zu. Bei einer Predigt von mir standen schon mal im Foyer Männer und haben miteinander gesprochen. Das hat mich irgendwie traurig gemacht. Als würden sie schon alles kennen. Als wäre das alles nicht so wichtig. Und ja, es ist ja so. Manchmal kommt der eine Prediger nach vorne und ich denke, ja, wahrscheinlich wird es das Thema wieder sein. Und ich schalte schon ab. Da kommt der eine Text oder das eine Thema und ich denke, ja gut, habe ich schon viel zu gehört. Ist ja nichts Neues. Weiß ich ja schon alles. Ein Mann hat unsere Gemeinde mal verlassen und sagte dabei, bei uns wird immer das Gleiche gepredigt. Ich brauche was Neues. Ich weiß das schon alles. Bei uns wird immer das Kreuz und Bekehrung gepredigt. Für mich war das ein Kompliment. Wir sollen das Kreuz predigen. Ja, was denn auch sonst? Das steht im Kern unserer Botschaft. Dieser Mann ging, weil er mehr wollte. Was Neues wollte. Und dahinter steckt vielleicht folgendes Zuhören, wenn wir so sensationell unterhaltend zuhören. Das sind keine feststehenden Begriffe, die habe ich mir einfach ausgedacht. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Sensationell unterhaltend. Es muss immer was Neues sein. Es juckt in den Ohren und ich freue mich jedes Mal, wenn was ganz Neues kommt. Und erst dann ist die Predigt gut. Ich verstehe das. Ich mag das auch. Aber es kann gefährlich sein für den Hörer und für den Prediger. Wenn man denkt, ich muss immer noch ein draufsetzen, ich brauche noch mehr Spektakel und neue Sachen, ja, die vielleicht gar nicht in der Bibel stehen. Das ist alles schön und gut, wenn wir gute Beispiele haben, wenn wir rhetorisch gut drauf sind und wenn es Spaß macht, einer Predigt zuzuhören. Ich mag das auch. Aber geht es wirklich im Kern darum, dass wir unterhalten werden? Manchmal hören wir auch so wohltuend erbauend zu. Die Predigt muss schön sein. Die Predigt muss gut tun. Ich muss mit einem guten Gefühl rausgehen. Und ja, das Wort Gottes soll erbauen. Die Predigt soll ermutigen, ja. Aber wenn es nur darum geht, dass ich ein schönes Gefühl davon habe, dann ist das nicht richtig. Eine Predigt darf auch überführen. Eine Predigt darf auch wachrütteln und mich ins Schwitzen bringen. Manchmal hören wir auch einfach für die super Predigt, könnte mein Nachbar gebrauchen. Boah. Die schicke ich nachher dem und der hier wäre, das wäre großartig. Ich habe es ja schon verstanden. Oder ich höre vielleicht gar nicht hin, dass Gott eigentlich zu mir reden möchte. Auch das ist okay. Aber in erster Linie will Gott dir etwas sagen durch sein Wort. Manchmal hören wir auch kritisch bewertend zu. jetzt muss ich aufpassen, wie ich das ausdrücke, denn ich mag Feedback sehr gerne. Die Art und Weise, wie ich heute predige, hat ganz viel damit zu tun, weil ihr mir Kritik gegeben habt, positiv und konstruktiv. Die Art, wie ich in 10 Jahren predige werde, wird ganz viel damit zu tun haben, dass ihr mir weiter Feedback gebt. Also bitte tut das. Und wenn Prediger vorne etwas Komisches und Falsches machen, dann müssen wir das ansprechen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir hier im Gottesdienst sitzen wie in so einem Referat. Da vorne trägt jemand was vor und wir bewerten das nachher, wie gut das war. Wie fandst du die Predigt? Ja, war okay. Das hätte man besser machen können, das wäre so und so gewesen. Als wären wir die Lehrer und vorne steht der Schüler, der das Referat vorträgt. Wie fandest du die Predigt? Ich mag die Frage nicht mehr. Ich muss mich selber an die eigene Nase fassen, weil ich das auch oft gefragt habe und abfrage. Auf mich kam mal ein junger Mann zu, nach einer Predigt, wirklich sehr jung, noch nie gepredigt, und hat mir so ein kritisches Feedback gegeben. Also Simon, das war gut, da in der Einleitung hast du das und das noch anders machen können, hättest du das und das noch so und so gestalten können, dann wäre das alles noch flüssiger gewesen. Und liebe jungen Menschen, ich genieße besonders euer Feedback. Kommt auf mich zu. Ich glaube, das bedeutet mir viel mehr als alles andere. Aber dahinter steckt, glaube ich, diese Haltung, ich bewerte das jetzt hier mal. Und wenn es dabei bleibt, dann wäre das schade. Wie ich die Predigt fand, ist eigentlich zweitrangig. Heißt nicht, dass wir nicht weiter an unseren Predigten arbeiten sollten. Was wäre eine gute Art und Weise zuzuhören? Ich musste bei diesem Thema an Jesus Christus und sein Gleichnis mit dem Seemann denken. Er erzählt eines Tages dieses Gleichnis vom Seemann und das ist ihm so wichtig, dass es in Matthäus, in Markus und in Lukas erwähnt wird. Also könnt ihr nachlesen, zum Beispiel in Lukas 8. Der Seemann streut das Wort aus, er teilt das Wort Gottes aus und es fällt auf unterschiedliche Böden. Also das Wort Gottes wird gepredigt und es fällt auf ganz viele verschiedene Herzen. Bei dem einen geht es auf, bei dem anderen nicht. Und auf dem vierten Boden, wo es aufgeht, da heißt es in Lukas 8, dass das ein Mensch war, der hingehört hat und der diese Worte im Herzen behalten hat. Und dann ist was aufgegangen, dann ist Frucht entstanden. Als jemand aufrichtig hingehört hat und gesagt hat, diese Worte will ich im Herzen behalten, die will ich im Herzen bewegen, da will ich nochmal drüber nachdenken, da will ich prüfen, ja, was hat Gott mir denn zu sagen? Ich glaube, das ist eine gute Haltung, hinzuhören. Gott, was willst du heute sagen? Gott, zeig mir das auf in meinem Herz, zeig mir das auf in meinem Leben, wo du das verändern möchtest. Und dann nimmst du die Gedanken mit nach Hause und denkst nochmal drüber nach. Und auch wenn du mit der Leistung des Predigers nicht zufrieden warst, kann Gott zu dir reden. Ich habe schon einen Bibelvers vorgelesen. Also auch wenn alles andere nicht gut ist heute, Gott kann zu dir reden durch sein Wort, obwohl ich hier vorne stehe. Lass uns hinhören, was Gott vorbereitet hat. Und dann frag nicht nach dem Gottesdienst, wie war's, wie fandest du es, sondern Mensch, was hat Gott dir eigentlich heute gezeigt? Was nimmst du heute mit? Wo hat Gott dein Herz berührt? Wo staunst du über ihn? Was willst du heute umsetzen? Dürft ihr gerne nachher umsetzen, beim Kaffee trinken. Unser Bibellesen, unsere Verkündigung, die soll nicht nur Wissen fördern, die soll das Leben verändern. Gute Werke machen gesunde Lehre sichtbar. Unser Leben sollte ein Hinweis auf die Schönheit dieser Botschaft zu sein. Und es geht nur da, wo wir aufrichtig hinhören. Wo wir aufrichtig mitdenken und wo wir uns ansprechen lassen vom Geist Gottes. Deswegen lasst uns dementsprechend zuhören, denn jeder von euch ist gefragt. Gute Werke gelten allen Christen. Und jetzt sind wir bei Vers 2 bis Vers 10 angekommen. Ihr habt das eben mitbekommen im Text. Der geht alle Altersgruppen durch, hat für alle was dabei. Für Männer, für Frauen, für Jung, für Alt, für Leiter und für Knechte. Also jeder ist gefragt. Manchmal haben wir in der Gemeinde die besten Ausreden. Wenn wir jung sind, dann sagen wir, ja, das kommt bestimmt von ganz alleine, wenn ich älter bin. Ja, wenn ich erstmal groß bin. Wenn ich erstmal mein eigenes Geld verdiene. Wenn ich erstmal die stressige Ausbildung hinter mir habe. Wenn ich erstmal verheiratet bin. Ja, wenn ich erstmal Kinder habe. Oh ja, wenn die Kinder erstmal ein bisschen entspannter sind. Wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind. Und wenn wir alt sind, sagen wir manchmal, ach, das lerne ich jetzt auch nicht mehr. Da kann man nichts machen. Ich bin halt so. Ich habe das Gefühl, dass wir die Heiligung verschieben. Wir schieben da was vor uns voraus und sagen, ja, morgen. Aber Paulus spricht alle Gruppen an. Egal ob jung oder alt oder Leiter oder nicht. Jeder ist gefragt. Also als würde Paulus Titus motivieren und ihm sagen, motiviere jeden in der Gemeinde, egal wo er steht, jeden heute verändert zu leben. Motiviere jeden, dass heute das Evangelium durch sein Leben sichtbar wird. Gute Werke gelten allen Christen. Und das finde ich richtig schön. Ich finde das richtig schön. Aus einer Zeit, wo manchmal Frauen keine große Rolle spielten, wo junge Menschen vielleicht manchmal nichts zu sagen hatten, geht das Evangelium jeden etwas an. Jeder ist gefragt. Jeden will Gott verändern. Jeden will Gott gebrauchen als sein Zeuge. Und die Punkte, die er jetzt hier so auswählt, das ist keine vollständige Liste. Das ist keine vollständige Liste von dem, was jeder Christ zu jeder Zeit tun sollte oder lassen sollte. Das ist situationsbedingt für die Gemeinden auf Kreta zu dieser Zeit. Paulus war ja selbst vor Ort. Er hat selber die Gemeinden mitgegründet. Er hat selber gepredigt. Er hat selber in der Seelsorge, in der Jüngerschaft Menschen kennengelernt. Er war selber da. Also er kennt die Situation. Er kennt viele Menschen in den Gemeinden. Und deswegen kann er auch zugeschnitten auf diese Situation diese Dinge weitergeben. Und ihr merkt schon, die Zeit wäre knapp, wenn ich alles jetzt detailliert wiedergeben würde. Da würden wir noch bis morgen hier sitzen. Deswegen machen wir das so. Ich erkläre die Begriffe im Schnelldurchlauf und ihr nehmt das mit nach Hause. Guckt nochmal nach, ja, bin ich jetzt alt oder jung, ist ja auch egal. Aber was will Gott dir heute durch diesen Text sagen? Ihr alten Männer, damals war man teilweise ab 49 alt. Ist heute ein bisschen anders. Vielleicht sind hier eher, ja, schon so die älteren Semester, vielleicht die Senioren gemeint. Ihr sollt nüchtern sein. Kreta war eine Weininsel. Da gab es viel Wein anzubauen und deswegen wird auch mindestens dreimal in diesem Brief über Alkohol gesprochen. Seid nüchtern. Ich glaube, es heißt aber auch, seid nüchtern im Denken, seid nüchtern im Handeln, seid allezeit wachsam. Alte Männer sollen auch ehrbar sein. Oh. Ehrbar, das heißt Achtung gebietend, eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine gewisse Würde. Sie sollen gesund, im Besonnen sollen sie sein, das taucht öfter auf, auch bei der Aufzählung für die Ältesten. Das Gegenteil von besonnen wäre zügellos, außer Kontrolle geraten. Sie sollen besonnen sein, das heißt, man handelt bedacht, vernünftig, man trifft bewusste und gute Entscheidungen im Leben. Und dann sollen sie gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld sein. Hier geht es, glaube ich, um geistliche Gesundheit. Die alten Frauen sollen gleicherweise sich so verhalten. Gleicherweise, das steht auch bei den jungen Männern nochmal, das heißt, dass diese Werke, dieses veränderte Leben, das zieht keine Grenze. Also das betrifft mehrere Personengruppen. Auch alte Männer sollen nicht verleumderisch sein. Auch alte Frauen sollten besonnen sein. Also das ist überschneidet sich. Aber in dieser Situation gibt er das besonders den alten Frauen mit. Und sie sollen so leben, wie es Heiligen geziemt, wie es zu heiligen Menschen passt. Und das ist ja genau unser Thema den ganzen Tag. Unser Leben und unsere Botschaft soll zusammenpassen. Ich musste dabei an diesen Mann denken. Ich habe schon mal von dem erzählt, aber der passt so gut an dieser Stelle. Wer weiß, wer das ist? Wie bitte? Ernst August, aus meiner Heimatstadt, Prinz Ernst August oder auch als der Pinkel- und Prügelprinz bekannt. Ernst August kommt aus adligem Geschlecht. Vor dem Hannover Hauptbahnhof steht eine riesige Skulptur, sein Vater, Großvater auf dem Pferd mit dem Schwert. Also wirklich eine ganz, ganz bedeutende Adelsfamilie in Hannover. Aber er ist dafür bekannt für seine Alkoholexzesse, dass er in Öffentlichkeit mehrfach uriniert hat und dass er regelmäßig Fotografen verprügelt hat. Dafür ist dieser Mann bekannt. Und wir merken schon, sein Stand, seine Identität, wer er ist, das passt überhaupt nicht zusammen mit dem, was er lebt. Das schneidet sich. Und deswegen sagt Paulus hier, ihr sollt so leben, wie es zu Heiligen passt. Ihr seid Kinder des Höchsten. Euer Vater ist der Schöpfer des Universums. Ihr seid geheiligt, ihr seid neu gemacht in Jesus Christus. Jetzt lebt auch so. Das muss irgendwie zusammenpassen. Und deswegen sollen die Frauen nicht verleumden. Verleumden, das ist ein Wort, was auch für den Teufel benutzt wird. Das heißt auseinanderbringen, spalten. Das heißt, wenn du dich an Klatsch und Tratsch und an Gerüchten beteiligst, der spaltet, dann tust du teuflische Dinge. Nicht verleumderisch sein. Nicht vielem Weingenuss ergeben sein. Also schon wieder Alkohol. Es geht nicht um den Gebrauch von Alkohol, sondern um den Missbrauch von Alkohol. Nicht ein bisschen ist sündig, aber wenn es zu viel wird, machen wir uns schuldig. Denn dann sind wir nicht mehr nüchtern. Dann können wir nicht mehr besonnen sein. Dann können wir nicht mehr andere anleiten. Und genau das ist die nächste Aufgabe von Frauen. Sie sollen junge Frauen belehren. Sie sollen sie dazu anleiten zu gewissen Dingen. Das heißt, ältere Frauen sollen Jüngerschaft machen. Nicht nur ältere Frauen, auch ältere Männer sollen das tun. Und ich freue mich, dass das hier steht, denn jetzt würde ich mal gerne unsere ältere Generation herausfordern. Die Jugend kann ich jeden Freitag herausfordern. Euch habe ich jetzt hier sitzen und würde ich gerne mal kräftig herausfordern. Ich sehe ganz viele vorbildliche ältere Männer und Frauen hier in der Gemeinde, die ganz viel Wunderbares leisten und die in vielen Dingen Vorbilder sind. Aber lebt ihr Jüngerschaft? Tut ihr das, was hier steht? Dass ihr junge Menschen nehmt und sagt, komm, ich nehme dich an die Hand. Ich bete mit dir. Ich lese mit dir Bibel. Ich zeige dir, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Das wird hier erwartet von älteren Menschen. Junge Menschen brauchen euch. Wir brauchen kein Kopfschütteln. Wir brauchen keine Empörung. Keine gerümpften Nasen. Wir brauchen Vorbilder, die Jesus lieben und die junge Menschen lieben. Wir brauchen euch, damit ihr uns das Leben beibringt. Ja, ich weiß, junge Menschen können auch manchmal abgehoben sein und denken, sie wüssten schon alles. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Ich habe junge Menschen aus dieser Gemeinde und aus anderen Gemeinden reden hören, wie enttäuscht sie sind, weil sie einfach keinen finden, der das mit ihnen macht. Manche haben gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie keinen, der ein Herz dafür hat. Jemand anderes sagte, ich habe ganz viele ältere Menschen beobachtet, aber irgendwie leben die gar nicht so vorbildlich. Von denen will ich gar nicht lernen. Und jemand anderes sagte, oh, ich habe da welche gesehen, aber die trauen sich nicht. Die wollen das nicht mit mir machen. Die haben gesagt, oh nee, das kann ich nicht, sorry. Also liebe alte Generation, seid mutig. Betet für junge Menschen. Helft uns, Christus nachzufolgen. Verliert euch nicht im Altwerden. Verliert euch nicht dabei, euch irgendwie langsam auf den Ruhestand vorzubereiten, sondern lebt jetzt und heute mit Christus. Wir brauchen euch. Und so kommt er zu den jungen Frauen. Die sollen Männer und Kinder lieben, ist klar. Auch sie sollen besonnen sein. Hatten wir eben schon. Gute Entscheidung treffen. Bedacht. Und sie sollen häuslich sein. Oh, jetzt mache ich ganz viele Fässer hier auf. Ich werde das nicht alles schaffen zu erklären. Lass uns nachher ins Gespräch kommen, was genau das bedeutet. Häuslich heißt, den Haushalt gut führen. Ich glaube nicht, dass es einer Frau verboten ist, arbeiten zu gehen. Auf gar keinen Fall. Aber wenn ich nur meine Erfüllung darin suche, überall irgendwas zu reißen, aber mein Zuhause vernachlässige, dann mache ich was falsch. Sie sollen keusch sein. Das Gegenteil von aufreizend. Rein und heilig im Aussehen und im Auftreten. Sie sollen gütig sein, gut und freundlich heißt das. Sie sollen sich den eigenen Männern unterordnen, wenn sie welche haben. Und das ist ein riesengroßes Thema. Es geht gar nicht ums Herrschen. Es geht gar nicht ums Unterdrücken. Also wer das hier reinliest, der hat überhaupt nichts verstanden. Es geht darum, dass ein Mann liebevoll und hingebungsvoll leiten soll. Dass er wirklich mit aller Kraft und aller Liebe Verständnis aufbringen soll und liebevoll vorangeht. So wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und ich glaube, da ordnet man sich gerne unter als Frau. Das unterstützt man gerne, wenn der Ehemann das tut. Also bitte, es sind große Fässer, kommt auf mich zu, lass uns nachher nochmal drüber reden. Er sagt ganz schön viel zu den Frauen. Ist euch das aufgefallen? Zu den jungen Männern sagt er, sie sollen besonnen sein. Warum ist das so? sind die jungen Frauen schlechter? Sind die weniger wert? Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube ganz praktisch, dass Paulus und Titus Männer sind und Männer im Gespräch sind. Und dass Titus wahrscheinlich viel mehr auf dem Schirm hat, was junge Männer betrifft, weil er selber vermutlich ein bisschen jünger gewesen war. Und vielleicht gibt deswegen Paulus ihm hier ein paar mehr Einblicke, was denn für Frauen wichtig wäre. Warum er bei den jungen Männern nur eine Sache sagt, weiß ich nicht genau. Es könnte verschiedene Punkte haben, vielleicht das, was ich eben gesagt habe. Oder vielleicht waren die jungen Männer gar nicht das Hauptproblem in den Gemeinden. Vielleicht waren die super drauf, haben sich super gemacht. Und deswegen sagt Paulus, ey Mensch, die müssen einfach nur noch besonnen sein, dann läuft's. Vielleicht waren sie auch das Hauptproblem. Vielleicht waren das die, die falsche Lehren reingebracht haben. Vielleicht waren das die, die sich gestritten haben um jede Kleinigkeit. Und Paulus sagt, boah, bevor irgendwas passiert, müssen die Männer erstmal runterkommen. Die müssen sich erstmal ein bisschen beruhigen und dann geht's weiter. So kann man ja nicht arbeiten, so kann man ja nicht leben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das das, was den Männern mitgegeben wird. Seid besonnen, nicht voreilig, nicht dumme Entscheidungen, sondern bedacht. Und dann spricht er an Titus direkt in Vers 7. Mach dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Und ich finde das so spannend, er sagt, du sollst ein Vorbild in deinen Werken sein und in der Lehre. Genau das, worüber wir in Kapitel 1 bei den Ältesten gesprochen haben. Ein Leiter soll vorbildlich leben und vorbildlich lehren. Und das gehört beides zusammen. Wenn du dieser Gemeinde irgendwo einen Dienst hast, sei es in der Kinderstunde oder im Technikteam oder im Küchenteam oder wenn du irgendwo Verantwortung für andere Menschen hast, dann gehört beides zusammen, dass du Gutes sagst und dass du Gutes tust, dass du deinen Dienst gut machst, dass du dir richtig Mühe gibst, den Kindern das Wort Gottes weiterzugeben, aber dass du es auch selber lebst, sonst wird man von dir nichts lernen. Leben und Werke müssen vorbildlich zusammenpassen. Es ist genauso wichtig für dich, dass du regelmäßig zum Gottesdienst kommst, wie dass du eine tolle Kinderstunde machst. Es ist genauso wichtig, dass du mit Jesus lebst und dich von ihm verändern lässt, wie das, was du in deinem Dienst tust. Und dann spricht er hier am Ende, ab Vers 9, noch die Knechte an. Ja, da steht wirklich Sklaven. Man geht davon aus, dass Kreta so ein Umschlagsplatz für Sklavenhandel war. Es gab Piraterie in dieser Gegend, Sklaven wurden dort abgegeben und verkauft. An einem Tag sollen es wohl mal 10.000 Sklaven gewesen sein, die einmal über die Insel rüber und weiter verkauft worden sind. Und das Schöne ist, dass er sie hier erwähnt, heißt, da sind Sklaven zum Glauben gekommen. Das sind Menschen, die aus irgendeinem Land verkauft worden sind, in der Gemeinde zum Glauben gekommen. Ja, was machen die jetzt, wenn die zu Jesus kommen? Gott stellt hier keine politische Agenda auf. Er startet keine politische Gegenaktion, sondern spricht erstmal in ihre Realität und sagt, lebt jetzt der Botschaft gemäß. Gott hasst Menschenhandel. Gott hasst Ungerechtigkeit. Aber an dieser Stelle ermutigt ihn, da wo ihr steht, lasst euch vom Geist Gottes verändern und spiegelt das Evangelium wieder. Ich lese aus diesen Versen heraus, dass wir unseren Job richtig gut machen sollen. Es gab damals sehr angespannte Arbeitsverhältnisse. Es gab auch sehr gute Arbeitsverhältnisse zwischen einem Knecht und seinem Herrn. Und egal wie deine Beziehung zu deinem Chef ist, als Christen sollen wir Vorbilder sein, in jeder Hinsicht, heißt es in Vers 10. Wir sollen der Lehre Ehre machen. Und damit kommen wir zum nächsten und letzten Punkt. Gute Werke haben klare Ziele. Vielleicht ist dir im Text aufgefallen, wenn du so die Bibel vor dir hast, dass dreimal das Wort damit auftaucht. In Vers 5, in Vers 8 und in Vers 10. Dieses damit leitet ein Ziel ein. Wir sollen diese guten Werke tun, wir sollen uns verändern lassen, damit etwas passiert. Damit Gottes Wort nicht verlästert wird. Vers 5. Und genau das passiert, wenn unsere Botschaft nicht mit dem Leben zusammenpasst. Wir wohnen hier in einem Dorf, okay, offiziell eine Stadt, aber sind wir ehrlich, es ist ein Dorf, man sieht uns, man redet über uns und wir können dazu beitragen, dass das Wort Gottes verlästert wird. Was denken sich Menschen, wenn sie dich sehen? Boah, wenn der Typ die Bibel liest, wenn der so ein Leben führt, dann will ich die Bibel niemals anfassen. Oder denkt man sich, wow, wenn die Person so ein Leben führt und die Bibel liest, dann sollte ich mal nachschlagen, was da drin steht. So ein Leben sollten wir führen, dass es das Wort Gottes attraktiv macht, dass die Leute Hunger und Durst bekommen nach lebendigem Wasser. Wir sollen Gutes tun, damit die Gegner beschämt werden. Vers 8. Ich glaube, mit den Gegnern sind die gemeint, die ein falsches Evangelium predigen. Die, die noch mehr Werke wollen. Und ich habe das manchmal gehört, dass Leute aus einer gesetzlicheren Gemeinde kommen, zu uns oder zu anderen Gemeinden. Und dann wird ihnen genau das hinterhergerufen. Ach ja, du willst ja nur Freiheit. Du hast ja einfach keine Lust, dich anzustrengen und ernsthaft Gott nachzufolgen. In diesem Fall könnten das Gegner des Evangeliums sein, die unbiblische Regeln zur Rettung aufstellen. Und das Beste, was du tun kannst, ist, wenn du in deiner Freiheit in Christus, in deinem Glauben, dass alleine der Glaube rettet, für Jesus brennst und von ganzem Herzen für Jesus lebst. Das beschämt den Gegner, dass sie nichts sagen können über dich. Das könnte dazu beitragen, dass Leute erst gar nicht auf falsche Lehren reinfallen, weil deine Gegner keine Angriffsfläche bekommen bei deinem Leben. Weil sie sehen, warte mal, wenn der Freiheit in Christus lebt und Rettung allein aus Gnade und Glauben, aber trotzdem alles gibt für seinen Glauben, da muss auch was dran sein. Ich habe bei der Einsetzung hier von Jakob gesprochen. Da war jemand aus so einer Gemeinde, wo sehr schlecht über uns gesprochen wurde, und der hat das Leben von Jakob gesehen und hat gesagt, ey, also wenn der auf der Arbeit so für Jesus lebt, dann kann die Gemeinde nicht so schlecht sein. Ich glaube, du lebst dann richtig, wenn gesetzliche Menschen Fragezeichen bekommen, wenn sie dein Leben sehen. Und wir sollen gute Werke tun, damit der Lehre Ehre gemacht wird, in jeder Hinsicht. Ich finde das eine schöne Formulierung, der Lehre Ehre machen. Könnte auch so ein Lebensmotto sein, der Lehre Ehre machen. Deine Hingabe und deine Werke können das Evangelium unterstreichen oder durchstreichen. Deine Werke können das Evangelium unterstreichen oder durchstreichen. Unser Leben soll auf unseren Retter hinweisen. Unser Leben soll sein Werk widerspiegeln. Das, was er getan hat, soll sichtbar werden an uns. Und das geht nur, weil er sich geopfert hat und weil er auferstanden ist und weil heute Pfingsten ist und sein Geist uns bekräftigt und befähigt, verändert zu leben. Danke Gott, dass es Pfingsten gibt. Sonst wäre all das hier nicht möglich. Und wenn du noch mehr wissen willst, wie man Veränderung erleben kann, dann musst du wiederkommen zur nächsten Titus-Predigt. Sorry für diesen Hänger, aber ab Vers 11 geht's weiter. Da kommt ein Denn. Wie machen wir das denn? Wie ist das möglich? Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Aber bevor ich ins Schwärmen komme von dem nächsten Abschnitt, lese das zu Hause und komm wieder. Ich möchte es einmal zusammenfassen. Paulus geht im zweiten Kapitel jede Gruppe der Gemeinde durch und ermutigt, gute Werke zu tun. Gute Werke, die eine Reaktion sind auf eine wunderschöne Botschaft. Und gute Werke, die diese wunderschöne Botschaft sichtbar und greifbar machen, die Appetit machen, über diese Botschaft nachzudenken. An eurer Liebe wird man euch erkennen. Aber nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir befreit sind für alle Ewigkeit. Dabei ist jeder gefragt. Lass die Ausreden beiseite und bete heute um Veränderung. Fang heute an, bei Predigt und beim Bibellesen hinzuhören, was Gott durch seinen Geist dir sagen will. Und all das tun wir, damit das Evangelium in unserem Umfeld zum Leuchten kommt und Menschen Jesus sehen in dir. Ein verändertes Leben mit guten Werken ist die einzige logische Reaktion auf die beste Botschaft der Welt. Amen. Ich habe ein paar Fragen für euch zum Abschluss. Heinz, wenn es okay ist, dass wir noch mal eine Minute drüber nachdenken, bevor es hier weitergeht. Passt dein Leben und deine Botschaft zusammen? Wird durch dein Leben die Botschaft verlästert? Oder macht dein Leben der Lehre Ehre? Ich wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken und beim Beten.